Unsere sehr geehrten FreundInnen des Bewegtbilds, es ist November und das heißt, die Filmsaison oder die Saison der wichtigen Filme nimmt richtig Fahrt auf. Und wir haben euch nochmal eine Woche länger allein gelassen. Das heißt, wir haben richtig, richtig dick was zu tun für euch. Und damit herzlich willkommen bei Projektohr, der Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin Dominik, na?
Na?
Wie hat dich der November gepackt?
Der November packt mich jetzt schon sehr.
Warum?
Weil ich ja...
Bist du ein November-Fan?
Nö, will ich jetzt mal nicht, weiß gar nicht, was der November sonst so an sich zu bieten hat.
Sankt Martin? Reformationstag.
Ja, ja, natürlich. Ich weiß es nicht, aber ich bin schon gepackt, weil wir, wenn ich in meinen Letterboxd Diary gucke, dann sehe ich ja, jetzt habe ich den ersten Film im November gesehen und es ist immer gut, wenn ein Monat mit einem Knaller startet.
So sieht es aus.
Und das hat er für mich und da werden wir ja auch gleich ausführlichst drüber sprechen.
Sehr gern.
Nachdem ich im Oktober so ungefähr 38 Filme gesehen habe.
Komplett krank, bei dir ging es richtig vorwärts, ne?
Es ging richtig vorwärts, aber man muss ja auch sagen, da war ja ganz viel, wie soll man sagen, da war ja auch viel Sparte dabei, ne? Also so ein bisschen Halloween-Stuff, da habe ich da halt wirklich gefühlt jeden Tag irgend so einen Kram angeguckt und nun auch noch ein bisschen Research. Ich habe gerade die Ehre, mich in alles, was mit Vampiren und mit Dracula zu tun hat, einschauen zu dürfen. Warum? Das verraten wir irgendwann später, wenn es relevant wird. Aber ja, ich habe gerade sehr viel mit Dracula zu tun. Mysterious.
Ja, Christopher Nolan hat nämlich Dominik eingeladen für den nächsten, großen Banger. Darf Dominik dann Regie führen, nämlich.
Ach so, Chris Nolan hat keinen Bock mehr und deswegen
habe ich angerufen. Nee, gemeint, du, ich habe da eine Idee, aber ich habe ja gar keinen Bock drauf eigentlich.
Universal hat mir so ein scheiß Drehbuch hingelegt, magst du das nicht
machen? Machen wir nicht. Ja, aber das können wir euch ja dann irgendwann mal teasen.
Mhm.
Wir haben es ja gerade geteased.
Wir haben es geteased, das aber reicht.
Revealen.
Ja. Ja. Revealen. Thomas, bei dir war der Oktober jetzt nicht so...
Toter Oktober, sage ich.
Toter Oktober. Jagd auf toter Oktober.
Jagd auf den toten Oktober. Ich habe das Gefühl, also letztes Jahr habe ich so einen Tim Burton Halloween-Marathon gemacht, wo ich so seine Clips da, die er da mal rausgebracht hat, mal... seine Filme geschaut habe, so in chronological order, aber ich bin also nicht ganz durch, aber mal gerade vor allem so diese alten Schinken, die man irgendwie nie guckt.
Ja.
Und dieses Jahr habe ich Smashing Machine gesehen. Ja.
Ja.
Krass eigentlich. Aber ich habe auch, es war viel zu tun. Wir hatten im Kino noch, gab es noch die jüdischen Filmtage, die noch viel Arbeit in Anspruch genommen haben und dann war man irgendwann auch mal so, nee, ich gehe jetzt heute nicht ins Kino.
Mhm.
Und irgendwie Streaming ist zurzeit bei mir so, ich habe gar keinen Bock drauf. Weiß nicht warum. Zurzeit nicht so Bock, irgendwie was zu Hause zu schauen.
Ja.
Das ist so ein komisches Zwischending.
Ja, du bist halt ein sehr, weißt du, Kino ist Kirche.
Ja, Kino ist Kirche, ja, das stimmt. Ja. Und irgendwie dann, naja. Aber umso besser, dass wir dich haben, weil dann kannst du es gleich aberzählen.
Das ist wirklich heute auch das Programm, ja.
Ja, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, auf jeden Fall.
Ja, wir haben ein Problem und dieses Problem heißt Netflix-Produktion. Das bedeutet, ich rede jetzt unter anderem gleich über einen Film, den ich im Kino gesehen habe vor 2 Wochen, roundabout, und der jetzt halt einfach nicht mehr läuft.
Warum? Wir werden auch noch über einen Film reden, der bald nicht mehr läuft, weil er auf Netflix landet.
Warum ist das so? Netflix produziert große Filme gerade und die bringen sie natürlich auch ins Kino, wo man auch sagen kann, vielleicht ja auch einfach nur für den Theatrical Run, dass sie theoretisch Oscar-eligible wären. Also das bedeutet, um für einen Oscar nominiert zu werden, musst du ja einen, wie man sagt, Theatrical Run haben. Und was die machen ist, die sagen halt ganz dick, oh hier, fette neue Netflix-Produktion, die kommt jetzt halt 2 Wochen im Kino und danach ist halt auf Netflix, weil sie es können. Weil das natürlich auch ihr eigentliches Ding ist. Das bedeutet, wenn ihr in Zukunft seht, Lifehack, dass ein Film...
What the fuck, ist das eine neue Kategorie?
Das ist unsere neue Kategorie. Kino Lifehack. Wenn ihr bald im Kino seid und im Vorprogramm läuft so ein Trailer, so ein richtig geiler für einen Film und dann steht da am Ende irgendwie Netflix, dann müsst ihr wissen, oh, wenn ich den im Kino sehen will, was ja legit ist, weil man will die schönen Bilder ja nun mal auf der großen Leinwand sehen, dann müsst ihr da schnell rein. Ne, und ich hatte das tatsächlich mit Bekannten, die dann auch meinten, naja, der hier House of Dynamite von Catherine Bigelow, das klingt aber interessant, ja, da gehen wir auch noch rein. Und dann fragen die mich halt, nach einer Woche oder zwei Wochen so, ja, wann kommt er denn diese Woche? Und ich gucke rein. Ich so, ja, gar nicht. Der ist jetzt auf Netflix. Ciao. Also ja, nehmt diese Info mit von uns. Wenn ihr interessiert seid an einem von Netflix produzierten Kinofilm, dann müsst ihr da eigentlich sofort rein. Sofort Arbeit schwänzen, ne, alle Termine absagen, rein da. Somit fange ich doch direkt mal an mit A House of Dynamite, der eben vor, lass mich lügen, vor 3 Wochen im Kino gestartet ist und jetzt halt
schon... Der hat, glaube ich, nur einen Termin auch, ne? Ich glaube, der lief nur ein einziges Mal.
Nee. Der lief schon eine Woche komplett durch und dann hatte er noch eine Woche so ein paar Termine und dann war halt einfach durch.
Durchi.
Dabei ist dieser Film ja an sich ein richtiges Brett von den Namen her und auch von der, ja, von so einer Filmrelevanz her. Denn es ist der neue Film von Catherine Bigelow, die zum Beispiel für The Hurt Locker einen Oscar gewonnen hat, 14, 15?
Ja, irgendwie sowas.
Catherine Bigelow hat sich zu der Zeit auch vor allem Namen gemacht, irgendwie sehr spannende Filme zu machen, die irgendwie in so einem Militärkontext stehen.
Ja.
Und da sehr komplizierte Storys zu erzählen, was natürlich auch echt eine feine, geile Sache war, weil man ja vom amerikanischen Popcorn-Kino eine gewisse Art von Militärfilme kennt. Und dann
Zero Dark 30 hat sie auch gemacht.
Genau, Zero Dark 30 hat sie danach gemacht. Ja. Und ja, sie hat auf jeden Fall sich dann so ein bisschen diesen Ruf geholt von, die macht spannende, komplizierte, sehr menschliche Stories über einen Militärkontext oder irgendwas, was irgendwie mit politischem Konflikt oder Politthriller zu tun hat.
Der Hurt Locker war 2008,
Alter. Oh, alter Schwede, ey. Feel old und jetzt.
Zero Dark 30 dann 2012. Hm. Also 2012 logischerweise.
Ja, ich glaube, lüge ich jetzt? Catherine Bigelow war die erste Frau, die den Regie-Oscar gewonnen hat, ne? Sie war nicht die erste, die nominiert war, da gab es schon ein paar, aber sie war die erste, die gewonnen hat.
Ja, sie war die erste, ja.
Ja. Auch Fun Fact, im selben Jahr nominiert ihr Ex-Mann. Und da hat sie sich durchgesetzt. Das war damals sehr, sehr schön, als sie da auf die Bühne kommt und alle so,
What the fuck? Alle so, was war denn 2009 noch nominiert? Keine Ahnung.
James Cameron war nominiert für...
Nee, das war in 2010.
Sie waren auf jeden Fall beide nominiert. Was hat denn James Cameron in dem Jahr gemacht?
Avatar, aber erst 2009.
Ich weiß es nicht. Ich bin mir aber 100%
2009 hat sie auch kommen von einem
2008
hat sie den Film rausgebracht.
Ach, ist ja auch wurscht. Ja, auf jeden Fall egal. Catherine Bigelow, krasse Trailblazerin, weil sie als erste Frau den Regie-Oscar gewonnen hat. So, jetzt ist der neue Film da und dann ist es ja fast ein bisschen underwhelming, dass es halt die Netflix-Produktion ist, die nur 2 Wochen im Kino läuft. Der Film heißt House of Dynamite. Ich mache das jetzt ein bisschen schnell, weil er läuft ja eh nicht mehr, aber vielleicht wollt ihr den euch ja irgendwo im Internet anschauen. Es geht in House of Dynamite um die spannende Situation, dass die Frau, die den, wie nennt man den, diesen Room, den Situation Room in den USA leitet und es ist eigentlich ein ganz normaler Morgen und der Film beginnt am Anfang so ganz harmlos und sie holt sich halt ihr Käffchen und du siehst so, wie so ihr Weg zur Arbeit ist und krass und wie viel Sicherheitscheck und bla bla bla. Sie kommt rein und eigentlich geht sofort los. Es gibt die Meldung, dass eine feindliche Rakete im Anflug ist. Und die sind am Anfang dann noch alle so, ja, keine Ahnung, da ne, irgendwas läuft falsch, die Berechnung stimmt nicht, ist halt irgendwie so ein kleiner Fehlalarm sozusagen, wir machen jetzt mal Procedure, wie wir es gelernt haben, aber wird schon nix sein. Naja, und mit jeder Minute des Films wird klarer, nee, da ist wirklich was. Und dann entwickelt sich ganz schnell eine Story, die aus 3 Perspektiven erzählt wird, also 3 Akten sozusagen. War ich schon fast ein kleiner Spoiler, I'm sorry, aber wird jetzt nicht so schlimm sein. Was passiert denn in dieser Struktur, die USA da haben, wenn dieser Ernstfall eintritt und wie kompliziert es natürlich ist? Weil in dem Moment, wo die ja nur mutmaßen können, wer greift uns da an, weil darum geht es auch ganz viel, dass es ja mysteriös ist, woher dieses Ding überhaupt kommt. Wie reagiert man denn? Also reagiert man direkt mit so einer Gegendrohung und macht so ein bisschen auf dicke Hose und riskiert ja aber dann, dass vielleicht andere auch noch mit einsteigen, die jetzt eine Schwäche sehen, reagiert man erstmal beschwichtigend und dann merkt man, es ist halt dann eigentlich wieder ein knallharter Polit-Thriller, wo es ganz hart darum geht, wie diese Personen, die in diesen Machtpositionen sind, die auch miteinander streiten, was jetzt der Way to go ist. Und da liegt die Spannung und ja auch die, weiß ich nicht, die natürliche Qualität des Films. Das heißt, wir haben mal wieder so einen Film, der in den ersten 60 Minuten allein von diesem Spannungseffekt lebt. Und die ganze Zeit ist dieses ungemütliche, boah, was geht hier jetzt gleich ab? Und dann muss man leider sagen, würde ich sagen, verliert sich der Film aber ein bisschen zu sehr drin. Und dann macht er was eigentlich Cleveres, nämlich dass du immer die Story erzählt bekommst bis zu einem gewissen Punkt und dann bricht's quasi ab und dann kommt die nächste Erzählebene, die fängt aber wieder vorher an.
Okay, also das ist
kriegst,
schlau, ja.
Du kriegst
okay,
drei Perspektiven und das findest du dann auch clever und bist so, ah, nice, weil diese Stimme habe ich bisher nur über den, weil die sind ja alle in so einem riesigen Zoom-Call. Ja,
das ist wie so Dunkirk.
Ja, genau, genau.
Erzählungsmäßig.
Eigentlich ist es der Dunkirk-Effekt.
Ich habe gerade gedacht, also Rebecca Ferguson und Idris Elba spielen ja mit. Mhm. Ich habe gesagt, warum heißt der Charakter von Idris Elba POTUS?
President
of the United States. Und ich saß hier gerade so, hab mich zugehört und so, what the fuck
also, is a POTUS?
Das ist so random, weil Rebecca Fergusons Charakter heißt Captain Olivia Walker und er ist so, POTUS. Also, POTUS. Ich hab so gedacht, what the fuck?
Even you,
so,
Brutus?
Ist er so Jarvis, weißt du, er ist nur so ein Roboter, also diese AI.
Ja,
ja, aber fandest du, das hat sich realistisch angefühlt? Von der Inszenierung? Weil ich finde es immer so, ja, okay, also du kannst ja inszenieren, was du willst in diesem Raum, weil niemand weiß, wie es da wirklich ist, außer irgendwie 50 Leute gefühlt. Ja. Und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen...
Ich glaube, das ist ja Catherine Bigelows Stärke, dass man das Gefühl hat, das ist sehr nah dran, obwohl man es ja eh nicht beweisen kann. Also, keine Ahnung, ich werde es nie erfahren.
Aber basiert es auf irgendeinem Roman oder sowas?
Oh, weiß ich gerade nicht, was da die Vorlage ist. Okay.
Ja, einfach nur aus Interesse, weil ich finde es auch bei Hurt Locker und so auch echt krass.
Ja.
Also da war es halt nochmal irgendwie, ja, man weiß nicht.
Ja, das ist natürlich schwierig und ich versuche da auch immer recht kulant zu sein. Also ich denke mir so, es ist mir jetzt auch in erster Linie erstmal wurscht, ob das jetzt so hyperrealistisch ist.
Ja, das meinte ich jetzt sogar einfach nur so jetzt im Nachhinein. So
ja, voll.
Vom Feeling her, weil ich finde es dann doch immer ganz interessant, ob es irgendwie... einfach so für die Inszenierung so überspitzt ist oder nicht? Weil
nee, das gar nicht. Ich glaube eher, dass viele Leute rausgegangen sind und so ein bisschen so waren, echt jetzt? Also das kann man dem Film überhaupt nicht vorwerfen. Er überdramatisiert oder er überactionisiert es überhaupt nicht. Sondern da würde ich halt sagen, okay, damit fühlt sich sehr real an, weil es auf einer sehr menschlichen Ebene bleibt und jetzt nicht noch irgendwie, weiß ich nicht.
Aber macht es das dadurch realer oder surrealer? Wenn man so an so die jetzige Politik der Amerikaner denkt.
Boah, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
das
voll.
Ist halt komisch, welches Bild es ab, also was es abbildet. Ob es dann doch eher so eine Liberating USA oder so als Held dargestellt ist oder nicht, aber das musst du jetzt auch nicht verraten. Aber ich meine, das ist ja eigentlich ein interessanter Punkt.
Das ist voll der interessante Punkt und da, nö, würde ich schon verraten, das ist es zu keinem Zeitpunkt. Also das ist ja das Tolle, wenn Catherine Bigelow so einen Film macht versus irgendein anderer amerikanischer Regisseur macht so einen, am Ende kommt halt die American Flag und
also
alles
ist nicht
geil.
So patriotisch.
Nein, gar nicht. David Ehrlich, der Chief Critic von IndieWire, hat geschrieben, hat ihm 2 Sterne gegeben und hat dann als Review geschrieben, well, it's a good thing our government is super competent right now, because otherwise we might be in trouble.
Ja,
das ist halt eher so, dass
der
Film einen so ein bisschen zurücklässt in, ach du Scheiße, wenn du da ein paar Dummies hast, die da stehen. Weil Rebecca Fergusons Charakter ist super smart, super reliable so. Der Präsident ist auch ein guter Typ in dem Film, also würde man jetzt grundsätzlich mal so sagen. Man lernt ihn jetzt auch nicht wahnsinnig gut kennen. Und dazwischen kommt noch so die andere Militärebene und die meinen es alle mal ganz gut, würde man behaupten.
Ja, okay.
Und dann denkt man sich schon so, und wenn die jetzt so strugglen, natürlich strugglen sie, weil es ist ja ein absoluter Judgment Day, der da auf
Ausnahmefall.
Sie zukommt.
Also vor allem, was wir nicht gesagt haben, ist halt eine Bedrohung von einem nuklearen Krieg.
Genau.
Also das ist halt schon so, deswegen auch House of Dynamite, ne?
Ja, ja. Genau, am Ende, das ist ein Zitat aus, was war das denn? Ach, aus irgendeinem...
Wer im House of Dynamite sitzt, sollte nicht mit Streichhölzern schmeißen. Ne?
Nee, da hat jemand beschrieben, eben über die Nuclear Weapon Situation auf der Welt, also irgendein amerikanischer Denker, ich weiß gerade nicht, wer es war, meinte eben, naja, wir haben uns ein Haus gebaut, das voll mit Dynamit ist und jetzt macht halt niemand was, weil wir alle wissen...
Es geht sonst hoch.
Genau, es geht sonst ja alles hoch.
Ja, cool, aber...
Ja,
ist auch ein guter Name für einen Film, finde ich es cool irgendwie.
Das ist wirklich cool. Ja. Am Ende des Tages war es super interessant und ich war auch lange drin, aber ich verstehe dann schon, dass am Ende auch alle so ein bisschen so waren, so boah, und die dritte Runde hat sich dann auch doch so ein bisschen gezogen und dann muss, also dann baut man sich halt auch selbst richtig Pressure auf, das jetzt noch irgendwie kohärent enden zu lassen. Was ich dem Film lassen muss, das mag ich immer sehr, er ist unglaublich konsequent. Also er macht am Ende etwas.
Er zieht halt durch.
Er zieht dann auch einfach diese Linie durch und dann bist, und ich mag das ja auch ein bisschen, dass man als Zuschauer am Ende vielleicht so ein bisschen auch davon angepiekst ist, weißt du? Also, dass er dir nicht dieses Ende gönnt, was du vielleicht normalerweise gewohnt bist.
Ja,
okay. Und das finde ich irgendwie geil. Also, in dem Moment, wo die Credits kamen, war ich kurz so, oh ja.
Okay, nice.
Aber davor hat er mich schon des Öfteren ein bisschen verloren. Es gab auch ein paar Dialoge, die so ein bisschen cringe waren, weil das ist die einzige riesige Schwäche. Catherine Bigelow will so einen Film erzählen, der dieses komplexe, unglaublich schwer zu greifende politische Konfliktthema hat. Aber natürlich, weil du willst ja auch, dass der Film auf einer emotionalen Ebene funktioniert, versucht sie ja den Main Characters ja auch noch so eine sehr emotionale Mini-Backstory zu geben. Und sie weiß, sie hat nicht viel Zeit. Weil du musst ja, das ist ja schon alles kompliziert genug. Also es ist so viel komplizierter also Scheiß in dem Film.
Du hast nicht die Zeit, um so...
Genau.
Vielleicht wäre es besser für eine Miniserie gewesen.
Ja, dachte ich mir dann auch.
Dass man vor allem, man muss den Personen ja auch in so einer Situation irgendwie ein Gewissen oder sowas geben.
Ja, obwohl, genau.
Ja, doch, schon auch ein Gewissen, aber...
Und du hast nur 2 Stunden Zeit und was sie probiert ist, sie gibt Rebecca Fergusons Charakter, gibt sie halt so ein Mini-Back-Ding, dass sie halt zu Hause einen Mann und ein Kind hat. Und klar, dann gibt, als es dann richtig losgeht und auch nur eine kleine Evakuierung in diesem Situation Room stattfindet und es geht auch darum, wer wird denn hier im Notfall jetzt evakuiert in irgendeinen Bunker oder so. Und dann ruft sie halt kurz ihren Mann an und der holt gerade irgendwie den Jungen von der Schule ab und er so, you drive west as far as you can, bla bla bla. Und klar, das ist die emotionale Note, aber sie ist halt einfach zu kurz. Sie ist auch nicht schlecht, aber sie ist zu kurz und du bist dann so ein bisschen so, ah, ja gut,
ja,
jetzt willst du mir halt verkaufen, dass ich mit ihr noch mehr mitfühlen soll, aber es reicht halt einfach nicht. Und in der zweiten Story kommt dann irgendwie der Verteidigungsminister und jetzt hat der natürlich in Chicago, wo die erste Rakete wahrscheinlich landen wird, hat der eine Tochter, mit der er sich nicht gut versteht. Dann telefoniert er in einer Szene mit seiner Tochter und das Gespräch ist dann halt, die wissen, sie haben jetzt nur 3 Minuten Zeit, um so ein bisschen mehr Mitgefühl reinzubringen und irgendwie zu zeigen, dass er zu seiner Tochter eine schwierige Beziehung hat, aber jetzt natürlich ihr auch sagen will, dass er sie liebt, aber er kann es halt nicht so richtig, weil er so ein alter, hölzerner Mann ist. Und ich denke mir so, das ist ja in der Theorie clever und eben in der Serie könntest du es ja richtig schön auch mal auserzählen. Und das fällt halt einfach flat in so einem Film. Und dann bist du so ein bisschen so, oh, ganz ehrlich, dann hättest du es lieber einfach weglassen können.
Ja, oder halt Netflix hat einfach gesagt, Miniserie, so fertig.
Ja, oder halt dann setzt es halt doch alles auf eine Karte und mach, es ist ein spannender Polit-Thriller. Und
ohne das.
Dass die Menschen sind, musst du dir dann schon selber vorstellen. So.
Ja, ja.
Und da hat man im Kinosaal gemerkt, da hat der Film die Leute ein bisschen verloren. Also in der Telefonszene wurde sogar ein bisschen gelacht.
Ja, okay, verstehe also,
weil
ich.
Weil der Dialog auch, einfach zu schnell,
zu sehr
zu in your face
aufgebunden auch, ja.
So bleibt es am Ende für mich 3 Sterne. Ich habe, meiner Meinung nach, habe ich eine tolle Review geschrieben, die halt nur Leute verstehen, die den Film gesehen haben. Ich habe geschrieben, offensichtlich steht Catherine Bigelow auf Edging. Ja, den werfe ich mal noch hier raus. Wer den Film gesehen hat, lacht sich jetzt hoffentlich tot. Weil das ist so ein bisschen der Witz an dem Film. Wer es nicht gesehen hat, ja, stellt euch vor, das wäre ein lustiger Gag. Thomas, lass mal es gut sein für den Film.
Yes, sir.
Weil wir machen hier keine Werbung für einen Streaming-Dienst.
Aber wenn wir schon über diesen Streaming-Dienst reden, müssen wir noch kurz erwähnen, dass bald noch ein Film kommt, der unbedingt im Kino gesehen werden muss, der von denen produziert wird. Und zwar Wake Up Dead Man.
Oh.
Der neue
Glass
Onion, Knives Out Mystery Film mit hier Mr. Tennis.
Ich vergesse immer seinen Namen.
Josh O'Connor, ja. Und wieder von Alter.
Ryan Johnson. Ja, Thomas Wortfindung, ich bin heute
auf Sack. Heute filmen die Namen.
Ja, ich rette dich. Ich bin gut mit
Namen. Ich glaube, der sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Das heißt, da ist dann zum Beispiel die Empfehlung, schaut ihn euch auf jeden Fall im Kino an.
Meinst du, der wird...
Ich kann mir... Also Glass Onion fand ich nicht gut. Aber Knives Out fand ich sehr gut.
Ja.
Und ich habe jetzt Hoffnung, dass es wieder ein bisschen besser wird.
Ich freue mich einfach immer für Daniel Craig.
Ja, ich auch. Ich finde es auch geil, dass man Whodunit macht einfach. Ja. Und deswegen bin ich einfach immer so, okay. Ja,
gucke ich mir an.
Let's go.
Ja, Whodunit geht immer. Also ja, wir kommen auch später nochmal zu einem Netflix-Film, der im Kino läuft, der noch ein bisschen aktueller ist und zu dem ich auch ein bisschen stärkere Meinungen habe. Aber jetzt lass uns doch bitte um den heutigen Main-Event sozusagen reden. Denn Thomas und ich waren gestern im Kino, endlich mal wieder vormittags.
Ja, 9:30 Uhr.
9:30 Uhr Primetime. Für euch früh aufgestanden und ins Kino gegangen. Und wir haben den lang ersehnten, wobei gar nicht so lang, weil er macht ja 5 Filme in 2 Jahren gerade, trotzdem immer sehr anticipateden neuen Yorgos Lanthimos-Film gesehen. Bugonia.
Ich habe mich aber irgendwie dieses Jahr, ich hatte jetzt gar nicht so einen krassen Vorlauf bei dem Film. Dieses Mal.
Krassen Vorlauf.
Bei mir war es, also bei Poor Things war es ja so, dass der im im Oktober, November in Venedig lief und dann gab es auch kein Embargo. Das heißt, jeder hat darüber geredet und war so, Alter, wie krass ist dieser Film?
Ja.
Und dann kam der irgendwie im Januar raus.
Im Januar
und komplett eingeschlagen. Raus, ja. Ja, das war schon schlau.
Ja. Ich habe heute überlegt, weil ich schon dachte, oh, es ist ja bald Dezember und wir werden bald wieder unsere beste Folge des Jahres machen, nämlich die Top 5.
Die Top 5,
ja. Unsere meistgehörte Folge letztes Jahr. Und ich finde auch zu Recht, ist halt schon spannend.
Mhm.
Und vielleicht kann es ja sein, und ich weiß nicht, wie häufig das vorkommen kann. Wir hatten letztes Mal, hatte ich, glaube ich, auf Platz 3 oder 4 Poor Things und du andersrum. Also wir hatten beide Poor Things in unseren Top 5.
Ja.
Und jetzt könnte es ja passieren, dass der dieses Jahr auch in unsere Top 5 kommt und dass man in 2 Jahren nacheinander den gleichen Regisseur
Jorgos, ja.
Und halt einen großen in seiner Top 5 hat. Das muss auch erstmal passieren. Und er hat ja noch einen Film dazwischen gehabt, der nicht so
Kinds of Kindness.
Nicht so ein Banger war.
Den hast du gesehen, ne?
Bitte?
Hast du Kinds of Kindness gesehen?
Ich habe den, glaube ich, damals im Sommernachtskino so halb gesehen.
Während der Arbeit?
Ja,
oder
kind of.
Okay.
Kind of. Hat mich halt auch einfach nicht gehuckt.
Okay, ja, ist in Ordnung.
Vielleicht muss ich dem auch nochmal eine Chance geben. Das war vielleicht auch kein Setting.
Ja.
Na, ist ja auch wurscht. Bougonia. Thomas hat vorhin recherchiert, was Bougonia eigentlich bedeutet. Der Name, möchtest du?
Ja, ich habe es nicht vorher recherchiert, aber gestern. Und mir wurde es gesagt. Ich hoffe, ich paraphrasiere es jetzt richtig.
Ja.
Und zwar ist es der Aberglaube, dass Bienen irgendwie aus toten Rindermägen entstehen. Mhm. Also dass daher Bienen kommen.
Ja.
Aha, ja. Und der Film handelt nämlich grob auch von Bienen, würde ich sagen.
Mhm.
Bienen spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel zu Beginn direkt. In dem Film geht es aber eigentlich grundsätzlich um Teddy und seinen Cousin Don.
Don.
Don ist auch so ein geiler Name, finde ich.
Der passt gut.
Ja. Die im ländlichen Amerika leben und so ein bisschen gefangen sind in ihrem eigenen Gedanken, würde ich behaupten.
Ja.
Sie sind nämlich komplett all over into Verschwörungstheorien.
Also der eine von beiden.
Eine von beiden. Und der andere wird so ein bisschen indoktriniert, würde ich sagen. Also er versucht ihn so ein bisschen da dabei zu halten. Also Teddy versucht Don so bei der Stange zu behalten und erklärt ihm ganz viele Sachen, was er für eine Weltanschauung hatte, die eben damit zu tun hat, dass unsere Bevölkerung von Aliens, den sogenannten Andromedas, wie heißen die, Dami?
Andromedans.
Also irgendjemanden, die aus der Andromeda-Galaxie kommen, I guess, unterwandert wird und die dafür sorgen, dass bei uns zum Beispiel die Bienen sterben und andere Sachen, dass halt...
Ja, dass die ganze Welt jetzt ja auch gerade
so
für den Arsch geht.
Ja, genau, dass die Welt so außer Ordnung fällt,
sozusagen. Dass den Menschen so schlecht geht.
Ne? Genau. Also so eine, ich würde sagen, eigentlich so eine Classic-Verschwörungstheorie.
Ja.
Also ein relativer Klassiker.
Ja.
Keine Ahnung, es hört sich wie doof an, aber ja.
Ist schon ein Klassiker.
Und die beiden entscheiden sich, etwas dagegen zu tun, oder zumindest Teddy entscheidet sich dagegen, was zu tun und sagt, wir kidnappen einen von diesen vermeintlichen Aliens, weil Teddy rausgefunden hat, wie man diese Aliens erkennt.
Mhm.
Und einer dieser vermeintlichen Aliens ist Emma Stones Charakter, die Leiterin einer Pharmafirma ist,
ja.
Medizinfirma. Sehr reich, so einen klassischen reichen Alltag hat, würde ich mal sagen, so morgens früh aufstehen, Skincare, Training, also alles so vor der Arbeit und dann in die G-Klasse, dann ganz vorne hinfahren und dann ins eigene Büro reinsitzen, so mäßig.
Ja.
Und die beiden kidnappen sie, weil sie ja scheinbar wissen, sie ist ein Alien.
Mhm.
Ja, und dann entwickelt sich sozusagen, man kann schon fast sagen, wie so eine Art Kammerspiel.
Ja.
Was immer wieder mal kurz so ein bisschen rauszoomt. Aber ich finde vor allem, eigentlich kann man sagen, so diese Region, wo die sich befinden, ist eigentlich schon fast diese Kammer.
Ja.
Also es ist nicht nur das Haus und der Keller, wo sie gefangen gehalten wird, sondern irgendwie so vielleicht der Kopf oder so diese Verschwörungstheorie selbst.
Ja.
Ja, und dann gibt es ein großes Hin und Her in Diskussionen und in Kämpfen und whatever.
Ja.
Das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich weiß nicht, wie man am besten die Zusammenfassung schließen sollte, ohne irgendwie was zu verraten.
Naja, es spitzt sich ja damit ganz lange zu, dass ja völlig klar ist, dass Jesse Plemons Charakter Teddy sich ja auch niemals vom Gegenteil wieder überzeugen lässt.
Genau, er ist halt zu sehr gefangen in seiner...
Deswegen ist dieser Story-Setup ja so clever oder so spannend für einen Film, weil man ja weiß, da hat jemand ein absolut extremes, für den Mainstream skurriles Weltbild Und das hat er sich so krass angefressen und er, das kommt natürlich auch immer wieder so hin, wo er sagt, I don't consume classic news, so, also wenn er einmal auf die Nachrichten angesprochen, also er, es wird ja immer so clever reingesprinkelt, dass er ja auch völlig in seiner eigenen Suppe schwimmt. Und Emma Stones Charakter, klar, legt am Anfang natürlich so, ist so, what the fuck, was geht hier ab? Ich meine, sie ist dann irgendwann in seinem Keller eingeschlossen. Sie haben ihr die Haare abrasiert, weil die Haare, wie er sich informiert hat, das Kommunikations-, also wie der Sendemast sind. Und Emma Stones Charakter wacht natürlich in diesem Keller auf und ist einfach so, what the fuck, so, nein, ich bin kein Alien. Und sie ist aber auch direkt clever, also es ist halt, die Spannung entsteht halt auch mit Emma Stones Charakter, ja, genau. Michelle. Also
es ist einfach eine sehr clevere Gegenüberstellung der beiden Charaktere. Es ist nicht so typisch, würde ich mal sagen.
Ich finde es so eine tolle Entscheidung, dass Michelle ganz schnell kapiert, was abgeht. Und man wenig Zeit verschwendet mit diesem, oh nein, oh Gott und what the fuck. Also weißt du, hättest ja genau, 15 Minuten drauf rumreiten können. Und ich fand es so toll, dass man ihr das zutraut, weil man ja weiß, sie ist eine unglaublich clevere, erfolgreiche Frau. Ja. Die checkt schnell, was hier getan werden muss und die eiert nicht lang rum. Weil da hätte der Film für mich auch einfach dann so ein bisschen Zeit verloren, ja, weil das sind ja alles Sachen, die der Zuschauer oder die Zuschauerin schon weiß. Ja, das heißt, man verschwendet keine Zeit, sondern man gibt ihr auch schnell diesen unglaublichen, smarten Touch.
Entrance, ja. Sie hat auch so einen sehr guten Entrance in diese ganze Hostage-Situation, würde ich sagen.
Und sie ist dann halt direkt so, okay, ich bin kein Alien. Dann merkt sie sofort, ja, bringt halt nichts, weil er ist halt so, doch, natürlich bist du ein Alien. Und dann fängt sie eigentlich relativ schnell an, auch so mitzuspielen. Weil sie natürlich die Hoffnung hat, dass, wenn sie mitspielt, wieder rauskommt. Also Emma Stones Charakter ist dann halt auch so eine tolle Studie, was kann ein Mensch alles versuchen, um aus dieser ausweglosen Situation jetzt wieder rauszukommen, als sehr, sehr, sehr clevere Person. Und das macht so Spaß. Und dann ergeben sich halt Dialoge, also da kann ich mich schon reinlegen. Also, und Jesse Plemons und Emma Stone gegenüber, ja, stark, unglaublich stark. Ja. Ich hatte das Gefühl, es wurde unfassbar viel über Jesse Plemons Performance geredet im Vorhinein. Voraus. Und ich fand ihn super stark, aber ich fand Emma Stones Performance noch krasser.
Ich fand beide extrem krass, muss ich sagen. Ich finde halt, also das profitiert halt davon beiden einfach.
Ja.
Also sie sind halt einfach, das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Es gibt eine Szene, wo sie zusammen am Tisch sitzen und man merkt, okay, die spielen sich jetzt gerade so richtig so diesen Diskussionsball zu, so wie in so einer dritten Klasse.
Ja, und das Drehbuch ist einfach so stark, weil was ich auch liebe, ist die Komplexität von Teddy, also Jesse Plemons Charakter, der Verschwörungstheoretiker, wie viel man da reingibt, ohne es je zu leicht zu machen. Also, weil du ja die ganze Zeit weißt, er ist theoretisch der Bösewicht in diesem Stück und er macht auch sicherlich, er nimmt ja grauenhafte Taten in Kauf, wie Kidnappen oder wie man vielleicht später erfährt, noch mehr. Und er hat auch diesen Sektenanführer-Modus, weil er ja seinen Cousin Don offensichtlich mit sich schleift, weil der eigentlich selber gar nicht so invested wäre. Und dann kriegt er aber so viele Momente, wo klar, der ist halt auch einfach traurig und einsam und
traumatisiert
as fuck. Und das ist schon, also das ist, glaube ich, als Schauspieler ja auch einfach so fucking geil. Weil ein Bösewicht spielen, klar, ist was es ist. Ja. Aber jemanden zu spielen, der so komplex ist und wo, also ich habe im letzten Drittel des Films schon auch dauernd so ein bisschen hin und her gedacht, so, boah, er tut einem ja auch scheiße leid. Mhm. Und dann kommt ja sogar die kleine Note mit, dass seine Wut auf diese Elite, ich meine, gut, die ist immer gewissermaßen berechtigt, aber in seinem Fall auch sehr, sehr Basis hat. Ja, also es kommt dann ja irgendeine Szene, die das so ein bisschen auflöst, warum er denn überhaupt diesen krassen Hass
hat. Hat. Nee, ich verstehe das, also das haben sie schon sehr gut geschrieben. Also so die Charakter sind wirklich stark in so eine, ja, sie sind einfach auch teilweise, also alle Charaktere sind eigentlich sehr nachvollziehbar und sehr based, was so, dass man darauf zugreifen kann.
Ja.
Und ich finde es krass, wie, aber dadurch kommt ja auch diese Darstellung des Bösen. Oder dieser Brutalität. Also darauf mündet es ja oft.
Ja.
Und das ist, finde ich, sehr wichtig.
Unglaublich kleiner Cast, ne? Also es ist wirklich Kammerspiel. Du hast
Kammerspiel.
Emma Stone als Michelle, Jesse Plemons als Teddy, dann hast du Aiden Delvis als Don und dann hast du nur noch den Polizist, die Sekretärin von von der CEO.
Ja, und dann halt noch so ein paar.
Und halt noch so ein paar ganz kleine
Leute.
Nebencharacters. Ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen off mit Aiden Delbis als Don. Es war mir so ein Tacken zu, weiß ich nicht.
Ja,
ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es war mir ein bisschen zu drüber mit seinem, er ist irgendwie dieser traurige Charakter, der eigentlich nur Teddy hinterher rennt. Das war mir einfach so ein bisschen zu overacted, ehrlich gesagt. Und dann am Ende hat es irgendwie Sinn gemacht. Das war ein guter Bogen. Ja. Aber ich dachte in der ersten halben Stunde öfter so, yo, jetzt komm. Also der ist ja wirklich ein unfassbarer Eierkopf am Anfang.
Ja, das ist, das stimmt. Aber ich glaube, so wollte er ihn wahrscheinlich schon auch arg etablieren am Anfang. Dass man so checkt, okay, irgendwie.
Aber ich hätte, also ich glaube, wir hätten es ja auch anders gecheckt.
Ja, vor allem Jesse Plemons spielt schon so eine sehr starke, dominante Rolle.
Ja.
Also er spielt es auch so sehr, so dass man schon checkt. Der hat so diese, wie so gesagt, so Sektenanführer, Charles Manson-Vibes irgendwie.
Aber
so
in unglaublich so, freundlich.
In das unglaublich
muss man diesem Charakter lassen. Stimmt, der ist am Anfang so süß mit seinem Cousin. Also wie er ihm immer alles erklärt.
Ja.
Und aber auch immer in so einem
Ton. Er versucht ihn halt so mitzunehmen. Ja. Und dann aber, sobald es halt losgeht, wird es dann schon krass. Aber ich finde es vor allem eine Sache, die man sagen kann, wo ich wirklich mal so war, so wo man bei Jorgos auch so merkt, dass er so ein bisschen so diesen Hang zum Humor hat, dass sie eine sehr besondere Wahl von Verkleidung tragen, wenn sie sich dafür entscheiden, Michelle zu kidnappen.
Ja.
Und ich musste irgendwie so krass lachen, weil ich fand das sowieso geil. Mit diesen Masken.
Ja.
Ich will es nicht vorwegnehmen, aber es ist einfach so eine gute Idee und irgendwie auch super gruselig.
Ja.
Aber es gibt so eine Vorbereitungsszene, wo sie sich die Masken holen und irgendwie noch ein paar Sachen besorgen. Und ich finde gerade das, da gibt es dann so eine Aussage wie, ja, was ist, wenn auffällt, was wir hier machen? Und dann sagt Teddy einfach nur so, ja, nee, es fällt nicht auf, weil wir, also es interessiert sich sowieso niemand für uns.
Ja.
Und das ist einfach wahr. Also man merkt so, okay, die kaufen halt Sachen in der Reihenfolge ein, wo du sagen wirst, okay, schon crazy. Und auch in Mengen kaufen die Sachen ein, wo man irgendwie doch auch sagen könnte, okay, da muss man irgendwie mal schauen. Und das ist halt krass.
Ja.
Wird sich einfach nicht für interessiert. Aber ich bin da voll bei dir. Also Don am Anfang ein bisschen schwach, aber später finde ich sehr gut.
Ja. Und Teddy ist einfach durchweg so clever geschrieben und so gut gespielt, weil es so nuanciert ist. Und man merkt, also man muss ja auch die ganze Zeit so ein bisschen grinsen, weil man denkt, wie gut hat er sich diese Verschwörungstheorie halt emotional auch abgeschirmt. Also der hat ja wirklich auf alles eine Antwort, weil eigentlich ist ja das der Witz in diesen ersten Dialogen, dass Don ist ja im Prinzip auch wir, weil wir so sind, so, hä, warum machen wir das, warum funktioniert das?
Ja, so ein bisschen so unser Entrance, ja.
Genau, also wir checken es ja auch nicht und Teddys Charakter hat immer auf alles so eine ganz simple, gefasste Antwort, die immer so, ich habe mir das durchgelesen. Also auch immer dieser Verschwörungstheoretiker-Style halt, von, sie wollen ganz freundlich damit sein, aber sie drücken ja auch aus, ich habe das gelesen, ich weiß das. Also er muss ja auch dauernd ausdrücken, ich habe mich informiert.
Stimmt,
und er hat auf alles so eine ganz klare Antwort, warum das jetzt geht und das nicht und warum sich Don keine Sorgen machen muss und er hat schon Backup-Plan und wenn sie dann im Raumschiff sind. Und das ist so absurd, aber du checkst die ganze Zeit, weil Jesse Plemons den Sweet Spot findet zwischen absoluter Skurrilität und ja auch ernsthaftem Bad Guy, dass du nie denkst, es ist jetzt lächerlich, sondern der Film ist ja wie so ein Zaubertrick, weil du findest es im Grunde findest du es ja total lächerlich, aber er schafft es dich einfach mitzunehmen.
Ja, aber ich muss sagen, Jorgos spielt schon arg mit dieser, dass man sich auch ein bisschen, dass man schon darauf runterschaut, finde ich. Also das ist halt irgendwie, ich finde schon, dass er inszeniert, dass es Leute halt gibt, die so krass in so gefangen sind, in so einem Gedankengut. Ich finde es halt auch krass, dass man oft, man merkt halt da auch so, jo, die benutzen halt diese klassische Art von Verschwörungstheorie, dass du nichts, also einfach nichts mehr glaubst, was von außen kommt, nur noch das, was in deiner eigenen Bubble ist und dadurch bist du halt gefangen.
Ja.
Und da merkt man schon, und ich finde auch das interessant, wie die Dynamik dargestellt ist, das stimmt, ja.
Ja.
Ja, ich denke, dass es schon wichtig wäre, man kann darüber nicht so gut reden. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal drüber reden, wenn wir, ich weiß nicht, wir brauchen nämlich noch so ein bisschen was man nicht verraten soll.
Spoiler-Problem.
Ja. Aber ist auch in Ordnung. Schaut euch den Film erstmal an. Ich würde sagen, der ist sehr gut, vor allem technisch fand ich ihn insane.
Unglaublich.
Der Film sah so verfickt gut aus.
Ja.
Es war so, scharf irgendwie. Ich weiß nicht warum. Es gab so Szenen, wo einfach nur Bienenstöcke so gefilmt wurden und mit so einem Licht, was so durch die Blätter fällt.
Ja.
Und so, das war unglaublich schön. Und das Set-Design von diesem ganzen Haus ist so krass gewesen.
Mega stark.
Es hat sich einfach extrem gut angefühlt. Es hat sich angefühlt wie so ein Far Cry schon fast. Ja. Ich weiß nicht, es war so sehr surreal. Und aber irgendwie sehr real.
Ja.
Also super cool.
Und für mich auch ganz klar, dass beide Hauptcharaktere, beide Performances Oscar nominiert werden.
Ja.
Oder zum, also was auch wird denn, ist Emma Stone da jetzt dann die weibliche Hauptdarstellerin oder ist sie eine Nebendarstellerin? Was glaubst du, wie wird das ausgelegt?
Boah, keine Ahnung. Ich weiß, habe ich keine Ahnung. Ich glaube eher auch. Ich glaube,
das ist schon eine Hauptrolle, oder?
Ja, aber es gibt nicht zwei Hauptrollen im Film.
Stimmt. Ja, stimmt.
Sie ist eine Nebendarstellerin.
So wie die letzten Jahre ist sie eine Nebendarstellerin.
Vor allem, ich glaube, es kommt darauf an, was auch, also wie es festgelegt wird. Aber ich glaube, dass eine von beiden Performances vielleicht mehr so ein Golden Globe-Ding wird. Ich weiß nicht warum.
Ich glaube, nominiert werden sie beide.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also Jesse Plemons fand ich insane. Ich fand auch Emma Stone wirklich sehr krass. Also, ich bin gespannt.
Ja, Emma Stone kriegt mich einfach so krass. Also die hat so eine Intensität. Und sie ist auch einfach so gut gecastet hier. Ja. Also
so komisch eigentlich.
Ja.
Weil so im Endeffekt wurde sie ja gar nicht gecastet. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt irgendwie verrückt so.
Seit Poor Things
läuft. Das ist halt immer so, ja, hier, machen wir nochmal.
Ein Riesending, was man dem Film natürlich auch noch zusprechen muss, ist die unfassbare Metaphorik oder Symbolkraft, die da so in den politischen Aussagen liegt. Also letztendlich hast du ja auch, gerade wenn du nochmal einen Schritt weggehst und dir das alles nochmal durch den Kopf gehen lässt, was da gesagt wurde. Also was für eine riesige Kapitalismuskritik da mit drin steckt. Ja. Aber halt auch immer auf so einer, also auf einem Degree, der so subtil ist. Also du checkst es und du kannst danach, es ist ein Diskussionsstarter, aber es ist ja auch nie in your face. Also zu keinem Zeitpunkt ist es so, haha,
ja, schon,
das ist jetzt hier die krasse Gesellschaftsanalogie. So, aber es ist da, es ist die ganze Zeit da. Oder auch oder ja auch alles, was irgendwie mit Umweltschutz zu tun hat. Also die große Bienensache, die wir jetzt auch noch nicht mehr präzisiert haben, weil es vielleicht auch ein bisschen zu viel wäre. Aber da steckt so viel drin. Mit dem Ende dann natürlich sowieso. Also wenn es dann eigentlich wieder darum geht, was richten wir Menschen auf der Erde denn an? Und eigentlich ist es ein ziemlich großer Theme am Ende des Films.
Ja.
Und das ist einfach wahnsinnig geil, weil du das nicht so oft kriegst, dass es nicht entweder eine richtig krasse, harte Satire ist, die das ja 1,5 Stunden um die Ohren ballert, oder halt
oder so einfach ein direktes Ding, so dokumentarisch.
Genau, oder so dokumentarisch.
Ich frage mich aber, ob das irgendwie, keine Ahnung, weil das sind, wenn wir das gucken, sind wir so, ja klar, okay, cool, finden wir nice, aber auch, weil wir einfach damit, weil wir da in die Richtung gebildet sind, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das funktioniert bei anderen Leuten. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, das so zu verpacken und ob das notwendig ist, daraus eine Message zu machen.
Hm.
Also
genau, weißt, der Film macht ja auch keine Message draus. Ich mache eine draus.
Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, okay, der Film macht schon eine Message draus. Also der hat die ersten 2 Minuten sind schon offensichtlich. Also ich finde, das Thema wird schon offensichtlich dargelegt.
Ja.
Und ich finde halt, das ist okay. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Intention von Yorgos war, deswegen den Film zu machen, ne?
Oh, mir fällt eine Szene ein. Ich glaube, über die können wir schon sprechen. Das ist jetzt kein harter Spoiler, weil du hast ja schon gesagt, es gibt eine Szene, da sitzen sie am Tisch.
Ja.
Und dann, das ist dann der große Showdown sozusagen. Und boah, da war ich richtig on edge, weil ich dachte, bringen sie das jetzt? Und ich will einfach wissen, ob du das auch so verstanden hast in dem Moment. Die diskutieren und dann geht es tatsächlich auch wieder um die Bienen als Beispiel in dieser Szene. Und er hält halt so voll seine Interrogation-Rede mit, ja, was ihr blöden, fiesen Aliens hier gerade mit uns macht auf dieser Welt. Und Emma Stones Charakter nimmt die clevere Position ein, ihm ja eigentlich zu spiegeln, dass es doch die Menschen selber machen.
Mhm.
Und da kommt ja der Moment, wo du weißt, jetzt wird's spannend, weil sie ihm doch jetzt eigentlich entgegenbringen wird, dass es doch menschengemacht ist.
Mhm.
Und dann diskutieren sie so ein bisschen back and forth. Und dann sind sie bei diesem Bienenthema und dann irgendwie, warum die denn jetzt hier aussterben? Und Emma Stones Charakter grinst dann irgendwie so und dann sagt Jesse Plemons Charakter so, say it. Und dann sagt sie, no, why don't you say it? Und dann nicht die ganze Zeit, sie
sagt sagen doch, so gegeneinander.
Und sie sagt doch jetzt gleich bestimmt menschengemachter Klimawandel oder sowas.
Ja.
Und sie sagen es nicht. Und es kommt dann auch nicht.
Das
ist so geil, weil, also ich hatte das Gefühl in dem Moment, ich habe es halt so interpretiert, dass das doch offensichtlich gerade der Begriff ist, der in der Luft steht. Also Klimaschutz, Klimawandel, Klimaprobleme. Und sie sagen es nicht, aber du weißt, wenn sie das jetzt sagen würde, dann würde er komplett auf sie losgehen.
Ja, check.
Weil das natürlich nicht in seine Verschwörungstheorie passt und er ganz sicher kein Umweltschützer ist, obwohl er da am Anfang über die Bienen spricht. Und das fand ich so geil. Also wie schreibst du einen Dialog, der einen Gipfel hat, der dann einfach nicht gesagt wird?
Ja,
aber
nicht gesagt wird, ja, ist interessant.
Oh, das fand ich so stark.
Ja, also Jorgos hat auf jeden Fall abgeliefert, würde ich sagen. Es basiert auf einem Film Save the Green Planet oder sowas.
Ja.
The Green Planet oder so. Auch produziert von Ari Aster, passt irgendwie auch ein bisschen.
Ja.
Ja, also ich bin gespannt, was mit dem passiert. Ich hoffe, dass der noch ein bisschen Recognition kriegt jetzt und noch irgendwie so ein bisschen. Also weil ich habe so gefühlt, der Hype ist noch nicht so, also hier zumindest nicht so riesig.
Man fragt sich, du hast es vorhin ja angesprochen, ne? Der Poor Things Run damals.
Poor Things war halt ein absolutes Brett, was Mundpropaganda angeht.
Wahnsinn, aber wie hat er das denn geschafft, fragt man sich. Also weil ich jetzt auch das Gefühl habe, so der Bugonia kann jetzt performen, aber so krass wird er nicht losrollen.
Ich glaube, Poor Things haben einfach viele in einer bestimmten Zeit gesehen und dann ballert es halt komplett drüber, ne? Weil die meisten waren halt, also der hat halt wirklich, Poor Things hat um einiges mehr gespalten.
Ja.
Also da waren halt wirklich so Fragen, ob der gut ist oder nicht gut. Und da waren halt wirklich so geteilt in so. Ja.
Und dann aber plötzlich quasi im Endeffekt doch viel mehr Leute, die gesagt haben, er ist richtig geil.
Ja, also klar. So. Aber ich glaube, das tut einem Film immer sehr gut, wenn er 10 or 0 ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Aber ich glaube, das kriegt Bugon ja schon auch ein bisschen.
Kriegt also er auch,
schon schlechtere Reviews gelesen oder
ja,
auch
so, doch, okay, doch.
Krass.
Definitiv gespalten, aber nicht so vom Hype irgendwie.
Ja. Zum Beispiel hier David Hein und Robert Hofmann haben gesagt, er war ihnen viel zu lang und dieses Kammerspiel funktioniert nicht auf die Dauer und das wäre dann schnell auserzählt gewesen. Ich also das würde ich als allerletztes diesem Film
fand ich jetzt vorwerfen. Ehrlich gesagt auch nicht.
Fand ich überhaupt nicht.
Komisch.
Ich hatte da auch die Sorge, so, also dass ich dachte, oh, wird er ein bisschen langweilig, so, wird er so ein bisschen zäh?
Nee, also ich bin sehr unvorbereitet reingegangen und es war gut. Also ich hatte nicht jetzt so das Gefühl, dass ich da lange im Kino saß. Hm. Weiß nicht. Ich glaube halt, dass bei Poor Things auch einfach nochmal mehr diese ganze Optik-Sache ein Ding war.
Ja.
Die Leute haben halt gesagt, guck dir den an, der ist absolut skurril.
Ja. Hat also sich auch sehr halt, neu angefühlt zu
dem. Ja, sehr Zeit. Neu. Komische Musik, komische Kameras. Also Leute sind einfach Fischaugen nicht gewöhnt. Hier sind es auch wieder Fischaugen teilweise, aber mehr vom Fokus.
Ja.
Also man hat oft diese unscharfe Vignette.
Ja.
Und halt diese ganzen Outfits und so. Und die Sets und so bei Poor Things waren halt so, dass da waren die Leute halt so, what the fuck.
Ja.
War was anderes.
War was anderes. Gerade da ist Bugonia jetzt natürlich erschreckend down to earth.
Ja, aber auch auf eine gute Weise.
Ja.
Ja. Voll. Ist auch wichtig, solche Geschichten zu erzählen.
Oh, apropos Ari Aster. Da kommt ja Ende November.
Was kommt da nochmal?
Eddington.
Ah, Eddington, ja, stimmt. Ja,
sehr,
das ist so komisch, weil der halt schon irgendwie seit 40 Jahren draußen ist.
Und der kriegt die Spaltung 100.000.
Aber ich finde es krass, also ich weiß nicht, wie das nochmal Hype generieren soll dann in Deutschland.
Das ist schon so lang, ne? Irgendwie ist es schon.
Drei Monate her jetzt dann.
Ja.
Also, ich verstehe nicht, warum man das so macht, aber naja.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Er kommt auf jeden Fall eine Woche nach Wicked for Good. Der wird auf jeden Fall nochmal einschlagen, sage ich auch.
Alter.
Da wird auch nochmal ein Golden Globe Run.
Ich habe richtig Bock.
Richtig, ja, ich bin auch gespannt.
Von den ersten wahnsinnig gut, obwohl das jetzt eigentlich nicht mein Territorium ist, der Film.
Aber also, Ari Aster ja dann im Endeffekt auch so ein bisschen weg von diesem Horror-Ding zu Eddington.
Ja.
Aber wir kommen jetzt nochmal kurz zu ein bisschen Horror.
Oh ja.
Und zwar mit Dominik.
Leute.
Dominik ist nämlich extrem hässlich. Seid froh, dass wir hier keine Videoaufnahmen haben, sonst würdet ihr euch tatsächlich erschrecken. Wir haben uns extra überlegt, als wir angefangen haben, einen Podcast zu machen, haben wir gesagt, sollen wir ein Video machen? Dann haben wir uns
wegen mir
einstimmig dazu entschieden, nein.
Ja. Und das war unser großer Struggle, weil Thomas so hübsch ist.
Nee, mich würde man ja gar nicht sehen.
Ja, stimmt.
Weil ich würde, also ja, mein Kopf ragt immer aus dem Bild.
Ja. Genau.
Aber dich sieht man und das dann halt.
Wäre nicht gut.
Natürlich alles nur Spaß.
Ich sag ja mal, in einer Welt, in der Jacob Elordi das in Anführungszeichen schreckenserregende hässliche Monster des
nicht Monster sagen, das ist verboten.
Entschuldigung.
Ja. Christoph Waltz hat gesagt, man darf es nicht mehr Monster nennen.
Ach.
It's the Creature.
Entschuldigung, die Creature.
Ja, auch, wie heißt der? Der Regisseur. Ich habe heute was
im Namen.
Guillermo del Toro hat auch gesagt, it's the Creature.
Okay, Entschuldigung. Wenn Jacob Elordi die erschreckende Gesichtskinnlade runterfallen lassende Creature spielt, dann kann, dann können wir auch einen Videopodcast machen. Der ist auch ein bisschen zu hübsch für die Rolle eigentlich. Aber gut gecastet in dem Fall. Leute, was soll ich sagen? Frankenstein läuft jetzt auch nur noch kurz im Kino, also müsst ihr schnell sein. Ja, und ansonsten auch auf Netflix, also genau gleiches Spiel wie bei House of Dynamite. Und Frankenstein hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Hype bekommen, weil ich muss sagen, der Trailer, der sah so gut aus.
Ja.
Der sah so geil aus, die Farben, die Sets.
Ja, die haben einfach einen guten Cast, um Leute zu ziehen.
Voll.
Also
der,
so.
Ja, der Cast ist auf dem Papier, und da werde ich nochmal drauf zurückkommen, auf dem Papier. Wahnsinn. Wir haben Oscar Isaac als Dr. Victor Frankenstein, wir haben Jacob Elordi als The Creature, Mia Goth als Elizabeth, Christoph Waltz als den weirden Schwiegervater, Felix Kammerer, Charles fucking Dance, Alter. Charles Dance als Vater von Victor, der funktioniert großartig. Ist halt leider auch nur 10 Minuten da. Und so weiter und so fort. Also das ist schon packed. Und dazu natürlich Guillermo del Toro auf dem Regiestuhl. Das ist dann halt schon sehr vielversprechend. Und eigentlich macht Guillermo del Toro auch, was er immer macht. Er macht einen sehr mystischen, Big-Time-Fantasy-ish Film mit sehr viel Grün-Blau-Color-Grading und mit einer unglaublich unvorhersehbaren Pointe, nämlich, dass die Creature oder das Monster natürlich nicht das Monster ist, sondern der Mensch ist das Monster. Das hätte natürlich niemand vorhersehen können.
Oh nein.
Especially bei einem Frankenstein, den es ja schon gibt. Und ja, darum dreht sich jetzt, glaube ich, auch das große Problem des Films. Dieser Film sieht gut aus. Der macht eine gute Introduction. Ich muss sagen, die ersten 15 Minuten, also die Opening Scene, was, finde ich, bei solchen Regisseuren ja auch immer ein big thing ist. Also, weißt du, wenn Chris Nolan einen neuen Film macht, das ist immer die Opening Scene oder James Bond, die Opening Scene. Die Opening Scene ist der Wahnsinn. Und da dachte ich so, Alter, was geht jetzt ab? Und dann geht's los, und dann merkst du, okay, jetzt geht's in die Exposition, dann kommt plötzlich so Schriftzug, okay, Victor, Part 1, Victor's Story, und dann geht's halt in seiner Kindheit los. Und so, okay, here we go, lange Erzählung. Das ist schon eigentlich der Moment, wo alle so ein bisschen spüren, oh, das wird jetzt so ein Schinken. Und dann ist dieser Part 1, Victor's Story, auch schon ganz cool, weil ich war jetzt mir auch nicht mehr so bewusst, was da eigentlich alles so abgeht, und da wird dann auch clever drauf eingegangen, wie seine Familienverhältnisse waren und warum er so obsessed damit ist, jetzt unbedingt. Ne, dieses Größenwahnsinnige wird sehr gut introduced. Und dann läuft es, und dann war ich noch so, ja, okay, das kann man jetzt alles so machen. Und da steckt ja auch eine gewisse Spannung drin, weil alles bis zu dem Moment, wo er die Creature erschafft, ist ja an sich, das ist ja eine geschenkte Spannung. Weil du willst ja wissen,
ja, klar,
wann kommt endlich der Moment, was passiert hier jetzt noch. Da muss man aber sagen, was ist denn da los? Christoph Waltz und Felix Kammerer. Du hast zwei unglaublich tolle Schauspieler, einer davon sogar eine fucking Legende, die beide Deutsch sprechen. Und ein Stück der Geschichte spielt sogar in Wien. Dann lass die doch Deutsch sprechen und mach irgendwie so ein Ding draus, oder lass die halt ihren krassen Moment haben. Christoph Waltz ist so fucking blass in diesem Film. Es hat mich frustriert.
Spricht der Englisch oder was?
Ja, ja. Also die sprechen die ganze Zeit Englisch. Ist ja auch okay. Muss man jetzt sich nicht lange drauf aufhängen. Ich dachte halt einfach nur, wäre doch eine tolle Möglichkeit gewesen. Aber es ist also Wahnsinn. Du freust dich so, Christoph Waltz tritt auf. Und ich meine, seit Inglourious Basterds ist halt der Moment in einem Film, wo Christoph Waltz in einem Kostüm den Fokus betritt, bist du ja kurz so, oh ja, so zeig's uns. Und da kommt nix. Da kommt einfach nix. Es ist so ganz nett. Er spielt krass. Und Felix Kammerer auch völlig unnötig so. Der darf halt 3-4 Szenen haben, bisschen rumlabern, bisschen traurig gucken. Und dann war's das. Oscar Isaac macht Oscar Isaac Dinge, so ein bisschen immer so an der Grenze zum Overacten, aber irgendwie macht's bei ihm auch Spaß, weil der Charakter.
Ich finde Oscar Isaac einfach keinen guten Schauspieler, leider.
Echt?
Ja, ich weiß nicht, ich habe nie irgendwie gedacht, aber ich weiß nicht.
Und mir macht der einen Moment, schon ein bisschen Spaß,
wo ich gesagt habe, okay, also bei Dune hat er 5 Minuten Screentime gefüllt.
Inside Llewyn Davis?
Ja.
Okay.
Vielleicht da, ja.
Aber oder bei Ex Machina finde ich noch
Star Wars
sehr geil.
Nicht vergessen. Star Wars nicht vergessen.
Ich mag Oscar
Isaac. The film that made him rich.
aber hier ist es halt auch, ich meine, hier passt's. Also an ihm würde ich jetzt nicht groß rumlabern. So, und dann kommt die Creature, und dann vereiert sich dieser Film bis zum geht nicht mehr.
Ja, der geht auch relativ lang dann, ne? Also 150 Minuten, obwohl geht eigentlich, aber ich meine, 2,5 Stunden sind trotzdem nicht kurz.
Und für mich ist dieser Effekt eingetreten von okay, ich sitze hier gerade im Kino und natürlich interessiert es mich, weil ich habe jetzt ja 1,5 Stunden Bild abbekommen und ich meine, bin ja freiwillig hier reingegangen und die Welt sieht ja auch cool aus, die Sets sind geil, also das ist ja auch alles, ne, um hier jetzt nicht zu sehr drauf zu hauen, optisch ist der Film der Wahnsinn, so, und auch die Kostüme. Aber
ich glaube, davon geht man auch einfach aus.
Klar, also, ist auch ein bare Minimum.
Ist halt also, immer doof, aber es ist halt so. Also wenn Guillermo del Toro ist ein krasser, also mit Netflix Geld ist sowieso, also davon geht man schon aus.
Ja. Also wenn Netflix da tonnenweise Kohle reinballert und Guillermo del Toro Regie führt, klar, dann kann ich es auch einfach mal voraussetzen, dass das natürlich alles geil aussieht. Da sind gute Kostüme am Start, irgendwie Sound ist geil, gute Action, bla 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 bla. Aber dann so lazy zu sein, diesem Film überhaupt keine Tiefe zu geben, ab dem Moment, wo die Creature da ist, und da ist doch, ab da sind doch alle so, okay, was macht der jetzt so?
Aber ist es so, richtig wie die Novel-mäßig, also dass man gar nicht viel erwarten kann? Also, weiß nicht, hast du das Buch gelesen?
Nee.
Ja, ich auch nicht. Und ich frage mich halt, ist es dann einfach so wie es vor, also wie das Vorbild?
Ich weiß, was du meinst, aber das Problem ist ganz klar. Du weißt, es geht am Ende, also die Pointe ist verraten. So, es ist ja auch kein Spoiler. Am Ende ist doch der Punkt, dass Viktor Frankenstein der größenwahnsinnige,
ja, klar,
Verrückte ist, der völlig, ne, so irgendwie it got out of hand, so wie man sagt, der alles irgendwie vergessen hat und jegliche Moral auch über Bord wirft und seine Creature ja dann auch scheiße behandelt, und dann gibt's da so, ne, Mensch spielt Gott Komplex. Und dann weißt du ja, am Ende ist so ein bisschen der Takeaway, ah, der Mensch hat sich wie ein Monster verhalten, die Creature wollte eigentlich gut sein.
Ja.
So, und dann erwarte ich doch einfach, dass man diesen letzten Weg, dieses letzte Drittel des Films, das ja dann einfach schön emotional ausschlachtet sozusagen. Also du willst der Creature schöne Momente geben, um ja dann diesen Herzschmerz zu erzeugen, dass alle diese Creature so sehen, oh Gott, oh, er wird uns alle umbringen, oh, er schießt ihn. Und du willst ja Mitleid haben mit ihm. Das ist doch dein Job in diesem Film.
Ja, natürlich, ja.
Und das macht der so halbgar. So unglaublich halbgar. Du kriegst komisch, so kleine Momente, wo dann halt die Creature mit Elizabeth kurz zusammen ist. Und dann merkst du, ja, okay, der mag die jetzt irgendwie. Und der ist scheint ja irgendwie ein ganz nettes Herz zu haben. Aber dann ist auch wieder nach 3 Minuten vorbei. Gleichzeitig ist halt aber auch ein bisschen langweilig, weil du davor 1,5 Stunden richtig geil actiongeladen aufbaust und dann ist der zweite Teil dann auch einfach flat. Ich habe mich mit einer Person unterhalten, die meinte dann, es wäre doch auch einfach clever gewesen, die komplette Erzählstruktur zu verändern. Weil kannst du ja machen, also ist ja einfach eine Neuverfilmung. Du hättest auch sagen können, statt in diesem Part 1, Part 2 Ding, lässt du den Kapitän des Schiffs am Anfang einfach die Story erzählen und du vermischst es,
ja,
weil du dadurch nicht diesen unglaublich antiklimatischen Bogen gehabt hättest.
Ja. Aber ich habe auch jetzt ein paar Mal gelesen, dass Leute gesagt haben, das ist halt so typisch Netflix, dass sie da jetzt am Anfang, also dass so der erste Part richtig Arsch ist und dass das dann wieder zugehört.
Ja, und dann...
Aber ich finde es halt krass, weil es ist halt Guillermo del Toros Leben, also es ist das, was er sein ganzes Leben machen wollte, ne?
Ja.
Er hat immer so gesagt, eben will irgendwann einen Frankenstein-Film machen, dann macht er das und dann ist es nicht das Magnus Opus, was er... Magnum Opus? Ja.
Ja.
Was er sich erhofft hat.
Also
ich meine, das ist auch oft so.
Ich hatte einfach einen Moment im Kino und das passiert mir so selten. Also ich meine, obviously, irgendwie so als Filmliebhaber hier passiert es einfach nicht. Und ich sitze in diesem Film und es war unterhaltsam und irgendwann in diesem zweiten Teil, wo Jacob Elordis Creature dann da halt so ein bisschen durch die Pampa streift und irgendwie versucht zu entkommen oder gleichzeitig irgendwo anzukommen, und nicht von allen irgendwie direkt abstoßend gefunden zu werden, habe ich kurz rausgezoomt und war so, interessiert mich das gerade wirklich? Habe ich da gerade Bock? Ist es gerade...
Ja, check ich. Ne, das ist ein schlechter Moment im Kino.
Das ist ein ganz schlechter Moment und ich war so, ehrlich gesagt, nicht. Und ich bleibe ja jetzt eigentlich nur sitzen, weil ich denke so, hä, ist ja eigentlich ein krasses Ding, da wird jetzt ja am Ende noch was kommen. Da
kommt ja noch was, ja.
Und dann die einzige Spannung, die ja wieder entsteht, ist, dass es am Ende diesen Hunt gibt, also dass dann die Creature ja Viktor verfolgt, weil die Creature will ja letztendlich, dass Viktor basically ihn umbringt.
Ja, genau, also, ne? Also so unalive-mäßig.
Genau, und dann jagen die sich so und am Ende gibt's so eine antiklimatische Konfrontation und dann haben sie 2 Minuten Zeit, um irgendwie in einem pseudo-melancholischen Dialog halt sozusagen, you were the monster, und dann entschuldigt sich Viktor halt, kennt aus dem Buch, und ist so, ja, yeah, I'm sorry, I'm so sorry, I love you, bla bla bla. Und nichts, also der Film hat 2,5 Stunden Zeit. Und die Momente, die er sich nimmt, um dem wirklich eine Tiefe zu geben, um zu provozieren, dass du als Zuschauerin oder Zuschauer da wirklich am Ende vielleicht sogar eine Träne verdrücken würdest, lässt er so fallen. Und das ist so unglaublich. Ich war schon echt genervt, muss ich sagen. Und ich habe dem noch 3 Sterne gegeben, weil er natürlich technisch, weil es ein Erlebnis ist.
Ja.
Aber diese Entscheidung, also da hätte ich auch gern ein bisschen tiefer eingeordnet.
Sehr schade.
Das ist einfach unglaublich schade. Also es ist von mir tatsächlich dann keine Empfehlung. Und leider, jetzt kommt ja noch der größte Punkt, im Kino hätte ich ja noch gesagt, ja, guckt ihn euch an, weil er sieht ja unfassbar geil aus, geile Sets und das ist was für die große Leinwand. Wenn der jetzt in der Woche nur noch auf Netflix läuft und ihr guckt den auf euren Laptops, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, also warum soll ich den dann so krass pumpen, nur zu sagen, ja, da gibt's ein paar geile Sets, aber das müsste man eigentlich im Kino angucken, weil Guillermo del Toro so.
Ja, verstehe ich.
Also am Ende kommt es für mich sogar auf so eine Lose-Lose-Nummer raus.
Das ist schon der zweite Film miteinander, den er jetzt mit Netflix produziert hat, ne? Pinocchio war ja auch mit Netflix.
Echt?
Pinocchio war mit Netflix, ja, glaube ich schon, ja. Der wurde ja auch nominiert für einen Oscar, oder? Hat er nicht sogar gewonnen?
Was?
Der Guillermo del Toro, Pinocchio? Der Animationsfilm?
Hat er gewonnen?
Das ist so eine Nazi-Story. Hast du den gesehen?
Nee.
Also so der Kampf gegen den Faschismus.
Huh.
Ja, okay, schade. Vielleicht sollte man dann eher Frankenstein das Buch lesen. Hm. Übrigens die erste Sci-Fi-Geschichte der Welt.
Ja.
Das ist krass.
Und es gibt ja auch im Original, also was ist denn der Original, aber in einer der älteren Verfilmungen gibt es dies zum Beispiel, das will ich nochmal reindrücken, es gibt diesen ganz tollen Moment, das wird auch ganz oft so als Ausschnitt irgendwo reingeschnitten, dass dann die Creature mit diesem jungen Mädchen irgendwie zusammensitzt und dann haben sie diesen ich weiß gar nicht, wie das Zitat geht, aber so ein unglaublich tolles Zitat über Beauty. Also das die Creature dann sowas ganz Tolles sagt, wie irgendwie, ja, und dass eben die Beauty ja within ist und also ja, Schönheit von innen, nur halt in sehr schön erzählt.
Ja.
Und so einen Moment willst du doch haben. Das musst du doch machen.
Aber vielleicht wollte er das auch nicht. Das ist halt die Frage. Aber wenn es nicht aufgeht, ist schade. Aber vielleicht wollte er nicht nochmal sowas haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, gut, aber ich finde, das ist dann einfach. Also, warum willst du unbedingt Frankenstein machen und willst dann nicht die besten Bits aus diesem Film?
Ja, okay, aber ich meine, das ist ja, der Film ist ja auch nochmal extra. Also, es ist halt, ich meine, jeder will ja irgendwie seinen eigenen Twist da drauf bringen.
Ja.
Aber ich verstehe schon. Ja, wenn es nicht aufgeht, ist natürlich Bullshit.
Ja, und ich habe das Gefühl, das ganze Kino, also niemand ist da rausgegangen, war so.
Yeah, okay,
alle waren so ein bisschen so,
Okay, krass. Ja. Wenn ihr aber von Christoph Waltz nicht genug bekommen könnt, kann ich euch eine Sache empfehlen. Und zwar, der hat für seine Promo, es gibt einen YouTube-Channel, der heißt Last Meals, wo Prominente oder Stars eingeladen werden und davor Bescheid geben müssen, was denn so ihre Last Meals on the Death Row sein würden, mäßig. Und dann machen sie das so in einem Interview-Situation.
Richtig toller
Speisen sie Kanal. Das dann. Und dort war Christoph Waltz in der Promo für Frankenstein. Das war insane gut, das Video.
Ja.
Also krass.
Ist gestern geguckt.
Christoph Waltz ist ein richtiger G, Alter.
Ja.
Was der da so erzählt, schön.
Einfach
schön. Auch sehr belesen, sehr philosophischer Mann, muss man sagen. Und ich habe auch letztens nochmal gehört, als er gefragt wurde, wie er es denn geschafft hat, Landa so zu spielen, wie er ihn gespielt hat, wie er denn sowas Böses macht. Und er hat gemeint, ja, also wie er es schafft, so böse zu sein. Er hat gemeint, ja, er war halt einfach nicht böse.
Ja.
Und das ist halt krass, wenn du realisierst, dass Christoph Waltz den Charakter so gespielt hat, wie der Charakter war.
Ja.
Und zwar hat er sich ja selbst nicht als böse angesehen, dann funktioniert das. War ja bei Zone of Interest auch so.
Ja. Er erklärt, dass er das nicht so sieht in seinem Prozess, dass er nicht sagt, oh, ich spiele gerade den Bösen, sondern ich bin ja hier gerade dieser Typ, ich trinke hier ein Glas Milch und das kommt raus.
Also ich mochte das in dem Interview, zum Beispiel einen Ausschnitt, da wird so gesagt, ja, wie viel Gläser Milch hast du denn da getrunken? Also, ich weiß es nicht mehr, irgendwas. Auf jeden Fall weniger als 27 oder so hat er gesagt.
Schon lustig. Ja, auf jeden Fall nicht mehr als 27.
Aber schaut euch das auf jeden Fall an. Da bekommt man auf jeden Fall Lust, dass der Typ irgendwann nochmal irgendwie so ein fettes Ding.
Ja, weil das war es auf jeden Fall nicht und das weiß er auch.
Das ist auch in Ordnung.
Also, ich glaube, der weiß selber ganz genau, wann.
Was ich meine, man kann auch nicht alles treffen.
Nee.
Der Typ hat halt auch sehr viel Glück gehabt, dass er zwei, also back-to-back, so perfekte, auf ihn zugeschnittene Rollen bekommen
hat. Aber muss sagen, ich liebe Christoph Waltz. Aber wenn man ehrlich ist, so die letzten Jahre.
Ja, war nicht so stark. Aber ich meine, er ist aber halt auch, also für mich ist Christoph Waltz halt nicht der Schauspieler, den alle haben wollen aus Inglourious Basterds oder aus Django. Das ist mir dann, also ich habe diesen Moment nicht, wo ich denke, boah, jetzt muss er wieder diesen Typ spielen oder so, das ist mir egal. Ich finde, Christoph Waltz ist einfach ein sehr krasser Typ im Sinne von, der ist halt ein Theaterschauspieler, der sehr künstlerisch arbeitet, finde ich. Ja, der hat sich ja zum Beispiel, er hat sich ja auch von Beltracchi malen lassen, ja. Wusstest du das? Ja, das ist auch so eine geile Sache, so, das ja. passt irgendwie zu ihm.
Ich meinte ja nur, dass halt wirklich leider, wenn ich jetzt nicht keinen Film vergesse, so seine letzten 4, 5 Dinger halt einfach nicht geil waren. Also natürlich schon schade ist, also dass da vielleicht falsche Entscheidungen getroffen wurden. Verstehe ich, ja. Das hat er ja nicht nötig.
Ja. Ne? Stimmt, bei Pinocchio hat er auch mitgespielt. Und bei natürlich James Bond, das war halt auch ein Riesending, ne?
Ja.
French Dispatch. Naja.
Nun gut, lass uns noch die übliche Vorschau machen. Wir haben ab dem 6.11., also ab Donnerstag, The Change, der sehr viel betrailert wird in den Kinos gerade. Bin sehr gespannt. Das ist so ein Film, der sieht so aus, der könnte ultra Schrott sein.
Ja, ich und bin könnte mir aber auch, nicht sicher, auch
so, ein, der könnte aber auch so plötzlich so ein geheimen Favorit sein. Also der, bei dem Trailer denke ich mir immer so, hä, irgendwie sieht er auch scheiße aus, aber irgendwie sieht es auch ultra spannend aus. Macht halt eine sehr spannende Gesellschafts-Dystopie auf.
Ja, finde ich cool.
Kann man mal die Augen offen halten, wir werden euch ja vielleicht, das ist so ein Film, wo, finde ich, auch wir beide dann so sehr überlegen, jetzt für den Podcast, guckt man sich den an?
Guckt man sich den an,
und ist der es wert so oder ist der eigentlich Quatsch? Ist schwierig. Und ab dem 13.11., leck mich fett, sieht der gut aus. Die, My Love.
Ah ja, stimmt.
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson.
Ja, ich glaube, der ist ja auch brutal in der Promo gerade.
Ja, der ist auch schon ganz, ganz hoch im Oscar-Game. Und also man sieht in den Trailern schon Szenen, wo man sich denkt, boah, also was Jennifer Lawrence da anscheinend abspielt. Uiuiuiui. Also da habe ich den Trailer gesehen, war direkt so, ja Mann, ich will sofort rein. Dann ebenfalls 13.11., da geht's ganz schön ab, Wicked Teil 2. Da ist einfach nur die Frage, schaffen sie es, diesen enormen Drive aus dem ersten Teil nochmal zu reproduzieren. Schaffen sie ein befriedigendes Ende? Es wird schon das Ende, oder? Die machen jetzt nicht noch einen dritten. Nee.
Nee, das ist nur der letzte Teil, ja.
Teil 1 und Teil 2, also kann man auch machen. Kleiner Tipp noch am Rande. L'Histoire de Suleiman, Suleiman's Story, läuft in der französischen Filmwoche ab dem 20.11. Ich habe den am 1. Oktober in der Sneak sehen dürfen, der geht richtig rein, wo es weh tut. Sehr unangenehmer Film, sehr realer Film, also unglaublich dokumentarisch. Der tut weh, aber man denkt sich danach auch, oh ja, das musste ich gesehen haben. Also kleine, feine Empfehlung, wenn ihr da Bock habt, französische Filmwoche, ab 20.11. guckt euch den an, der war wirklich sehr, sehr, sehr eindrücklich, um es vorsichtig zu formulieren.
Genau, jetzt am 6. bis zum 12. November ist noch die ukrainische Filmwoche.
Jawohl.
Fand ich letztes Jahr sehr cool, weil einfach ein bisschen, da kommen vor allem Filme nach Deutschland, die wahrscheinlich niemals gesehen werden würden. Und ich fand die Stimmung letztes Jahr immer sehr toll.
Also,
würde ich euch auch ans Herz legen. Ist kann auch jeder vorbeikommen.
Sehr tolle Sache.
Ja.
Und dann haben wir ab Ende November noch Eddington, wie vorhin besprochen. Aber da werden wir sicherlich auch in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen.
Ja, stimmt.
Aber ja, für die nächste Woche Die, My Love. Oder vielleicht, wie gesagt, wie heißt das schon wieder? The Change.
The Change. Also,
kann man mal Auge drauf machen. Gibt es noch etwas zu sagen, Thomas?
Nee.
Nee.
Ich glaube, wir haben heute eigentlich ganz gut abgefrühstückt.
Ich glaube auch. Wirklich abgefrühstückt.
Gut runtergekommen.
Das ist auch immer früh, du. Ich meine, so vormittags, die Stimme noch ganz
gut. Ich finde das super, du.
Findest du klasse?
Ich finde das
super. Du bist ein richtiger Hustler, der.
Nee, ich bin kein Hustler.
Thomas steht morgens um 5 auf und ist schon eigentlich 6 Stunden ready für den
Podcast. Nee, ich mag es, wenn man morgens was zu tun hat.
Das mag ich auch.
Warum? Ja, weil dann erstmal hat man was gemacht, so wie jetzt. Und dann ist man danach so, wie wenn man so 2 E-Mails beantworten, dann hat man jetzt viel getan. Aber dann hat man irgendwie so, ah, jetzt habe ich mir den restlichen Tag verdient.
Ja, doch, das kann ich schon nachvollziehen.
Nee.
Okay,
ja, super.
Ihr Lieben.
Es war mal wieder schön mit euch. Vor allem, ich fand euren Part, was ihr heute so beigetragen habt an Infos, News und Input zu den Filmen, fand ich super.
Ja, ihr habt so gut zugehört.
Danke.
Ist unglaublich.
Nee, ich fand vor allem gut, was sie so gesagt haben.
Auch das.
Also, es hat uns ja komplett bereichert.
Ja,
in weil ohne Köpfen. Euch würden wir, also, wir sind ja niemand, die einfach nur auf euch reinpreachen, sondern wir hören euch ja immer zu und das finden wir tatsächlich wichtig.
Ich finde auch toll, dass wir heute eigentlich einen ganz guten Gesprächsanteil mit euch hatten.
Ja.
Also, ich finde, da war bestimmt 50-50.
Ja. Es hört sich an, als würde hier so ein Publikum sitzen.
Ja. Ich finde, ihr habt wirklich extraordinär zugehört heute. Dankeschön. Und ganz, ganz, ganz viel Freude beim Filme gucken. Der Winter wird gut.
Der Winter naht.
Der Winter naht
und er wird gut. Hört doch gerne auch nächstes Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Hallo, hier ist Dominik.
Ich liebe das, wenn man so sagt, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Warum? Wer hat das erfunden?
Fingertipps.
Warum denn? Warum
ja, ich finde das extrem geil.
Wenn es
geil.
Wieder
wenn
heißt.
Wenn es wieder heißt, der Bär im blauen Haus oder so. Das ist so, ich weiß auch gar nicht, was gibt's denn?
Wie?
Wenn es wieder heißt und dann kommt normal sowas wie 1, 2, 3.
Ob ja, nee, aber das sagen ja ganz viele ModeratorInnen einfach bei irgendeiner Sendung.
Ja, aber was sagen die denn danach dann?
Ja, den Titel.
Ja, aber oder der Titel halt, muss oder, ja schon geil so. Sein,
wenn nee, oder
es
sie,
wieder heißt.
Oder sie sagen nicht den Titel, aber so die Kurzbeschreibung, ja. Das, was da passiert.
Wenn es wieder heißt, du gewinnst hier nicht die Millionen bei Stefan Raab.
Genau, wenn es wieder heißt, gefragt, gejagt.
Gefragt, gejagt, auf große Empfehlung,
gefragt, muss ich sagen.
Gefragt, gekackt. Schlimm.
Also, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Thomas und Dominik reden eine Stunde über Filme, über gute, über schlechte und über, ob Guillermo del Toro eine gute Regie geführt hat und was nächste Woche läuft.
So sieht's aus. Danke für die Double Time.
Ja, sehr gerne.
Und dann
bis bald
im Kino. Wir müssen ja nicht öfter am Ende einfach Scheiße labern.
Ja.
Und dann einfach irgendwann einfach sagen, bis bald im Kino.